Das ist der Polit-Tag, der Podcast, wo sich die Nationalratskandidierenden von der SP Kanton Zürich vorstellen. Heute mit der Natascha Wey. Herzlich willkommen zum Polit-Tag. Mein Name ist Raphael Mörgli und heute bei mir ist Natascha Wey. Natascha, herzlich willkommen.
Hoi, freut mich.
Mich freut es, dass du da bist. Du bist seit kurzem Gemeinderätin in Zürich, du bist Gewerkschaftssekretärin im VPOD, studiert hast du Geschichte und Literatur und bist Co-Präsidentin von der SP Frauen jetzt. Am Anfang ist immer die gleiche Frage, Natascha, wer bist du und warum kandidierst du für den Nationalrat?
Also, ich bin Natascha, du hast das meiste eigentlich schon gesagt.
Das ist immer ein bisschen fies.
Ja, das ist ein bisschen fies. Aber grundsätzlich bin ich, glaube ich, eine politische Person, die nicht so zufrieden ist, wie die Politik läuft in diesem Land. Und sehr vieles spielt sich halt auf der nationalen Ebene ab. Das habe ich vor allem auch gemerkt, eben über das Co-Präsidium von der SP Frauen. Dort ist natürlich sehr viel, dreht sich um die nationalen Fragen. Und aus dem heraus ist eigentlich auch so der Grund, warum ich mich entschieden habe, für die Nationalratsliste zu kandidieren, weil halt doch im Nationalrat die Hebel sind, wo man muss ansetzen muss, um fortschrittlichere Gleichstellungspolitik zu machen. Und ja, letztlich auch, weil ich nicht kann sagen, Frauen müssen in Politik und müssen sich exponieren und dann selber nicht kandidieren.
Über die Hebel, die reden wir jetzt gerade noch. Und ja, ich meine, mit der Co-Präsidentin von der SP Frauen Schweiz muss ich natürlich über Frauen und über Feminismus reden. Es gibt jetzt Leute, die sagen, es gäbe 100 Definitionen von Feminismus. Siehst du das auch so? Oder sagst du, es gibt eigentlich nur einen Feminismus?
Nein, es gibt nicht einen Feminismus. Also, das sehe ich nicht so als Historikerin, aber auch nicht als Feministin. Ich glaube, man kann ein bisschen sagen, Feminismus steht teilweise ein bisschen für die andere Seite der Welt, wo man nicht so drauf schaut. Also für die anderen 50%, die nicht so beleuchtet sind, auch historisch, also die Frauen und die Frauengeschichte und die Frauenanliegen.
Die gibt es ja eigentlich erst seit dem 19. Jahrhundert.
Genau, fast. Die hat man im 19. Jahrhundert entdeckt. Nein, und genauso vielfältig wie die Frauen sind, es gibt ja auch nicht nur eine Frau, genauso vielfältig sind die Feminismen. Aber es gibt sicher das, wo wir eintreten in der SP, ist wahrscheinlich eine Form von Gleichstellungsfeminismus, wo man sich breit kann darauf einigen, ja, wo man eigentlich wollen, gleiche Rechte für Männer und Frauen. Und das bedeutet aber halt nicht nur im rechtlichen Sinn, sondern auch im wirtschaftlichen und im gesellschaftlichen.
Und das würdest du sagen, ist dein Feminismus?
Ja, ich denke schon. Also für mich hat Feminismus auch sehr viel zu tun mit der Emanzipation, also mit der Möglichkeit, sich auch können, aus einer Situation heraus zu befreien, für etwas zu kämpfen, weiterzukommen und auch können, ja, also vorwärts zu kommen. Es ist für mich ein Begriff, wo eine Bewegung drin hat. Mhm.
Jetzt hast du vorher die verschiedenen Felder angesprochen, wo das muss vorwärts gehen. Jetzt, welches denkst du, ist von diesen Feldern, also so Job, Wirtschaft, Gesellschaft oder aber auch in der Familie und so. Was meinst du, was ist dort, wo man noch am meisten oder am weitesten muss gehen, dass wir die Gleichstellung können erreichen?
Ich glaube schon in der ökonomischen Frage. Mhm. Also die rechtliche Gleichstellung haben wir ja weitgehend in der Schweiz. Es ist zwar lang gegangen, aber man hat sie. Und gleichzeitig oder haben die Frauen einen extremen Schritt gemacht in den letzten 25 Jahren mit der Integration in die Erwerbsarbeit. Also, dass Frauen zunehmend berufstätig sind. Das vergisst man manchmal. Das ist auch etwas, wo man dafür kämpfen
musste. Das ist erst etwa zwei Generationen
genau,
oder so.
Genau. Also, das 1988, wo das neue Eherecht eingeführt worden ist, oder, haben die Frauen das erste Mal nicht die Erlaubnis gebraucht vom Ehemann. Also, das ist wirklich noch nicht lange her. Und ich halte das für einen Fortschritt, weil ich denke, die ökonomische Unabhängigkeit nicht nur von Frauen, also von allen Individuen, ist eigentlich eine Grundvoraussetzung, wo wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dafür kämpfen. Und dort gibt es aber natürlich Probleme. Also eben mit Stichwort Doppelbelastung, Stichwort Care-Arbeit, Stichwort Pflegearbeit. Also dass Frauen im Prinzip die Erwerbsarbeit leisten, aber dass die Heime zusätzlich auch noch machen.
Genau, und was auch macht, ist zum Teil auch die Männer verunsichern, oder? Das ist eine recht grosse Veränderung in einer kurzen Zeit, eine nötige Veränderung, das ist klar, aber auch eine, die vielleicht auch Männer verunsichert, die Und mich interessiert, was sagst du jetzt so einem Mann, der verunsichert ist, der ab diesen Debatten von Gleichstellung und ein bisschen Angst davor hat, dass in Zukunft er benachteiligt wird? Das hört man ja auch immer wieder. Man hat das Gefühl, nur Frauen werden gefördert. Was würdest du so jemandem sagen?
Ich würde, glaube, erstens mal sagen, dass Verunsicherung ja nicht nur ein schlechtes Gefühl ist. Also, wenn man unsicher ist, muss man sich auch immer ein bisschen überlegen, warum bin ich verunsichert und wo stehe ich. Also, das ist so ein bisschen individuell. Und das andere ist, dass ich, also, dass es natürlich ein beliebtes Rechtsargument ist, dass es nur so und so viel Platz hat für in Machtpositionen und so weiter. Und dass, wenn dann die Männer nicht mehr dürfen, dass die Frauen die dann überkommen. Und also, es ist ja jetzt nicht so, wir haben jetzt doch auch schon ein paar Jahre feministische Ideen. Es ist ja erstens nicht so, dass jetzt die Frauen die gesamte Macht an sich gerissen haben. Und es ist ja auch nicht...
Nein, sie haben etwa 30%.
Ja, genau. Aber auch dann, also ich bin jetzt ein bisschen... Es gibt kein Recht auf eine Machtposition und es gibt kein Recht auf Erfolg, oder? Und das ist vielleicht etwas, was die Frauen schon lange kennen. Und darum verunsichert das vielleicht auch die Männer. Aber wir wollen ja auch einen Schritt weitergehen. Wir wollen ja irgendwie auch eine Gesellschaft schaffen, wo man die Ängste nicht muss haben. Mhm. Also das, wo man nicht das Gefühl hat, wenn man jetzt, ja, also, dass man unbedingt muss mega Karriere machen, dass man etwas gilt, das ist ja sowieso nicht eine Idee, wo wir dafür kämpfen.
Also eigentlich so ein bisschen auch den Diskurs ein bisschen verschieben, dass eben nicht nur die wirtschaftlichen Leistungen im Leben das Leben definieren, oder? Wie würde man dann also die Angst nehmen, oder?
Also die wirtschaftliche Leistung ist... Oder wenn du sagst, Männer sind verunsichert, dann geht es ja relativ oft auch um Anerkennung. Also die wirtschaftliche Leistung würde ich nicht... ich würde die nicht... wie sagt man, als nicht wichtig bezeichnen, weil letztlich muss man von etwas leben. Also wenn es um Existenzängste geht und um ökonomische Grundlagen, dann verstehe ich, dass die Leute Angst haben. Aber wenn du jetzt sagst, Männer sind verunsichert, dann sind das ja interessanterweise...
Ich sage, es gibt Männer, wo...
Oder das sind interessanterweise ja sehr oft Männer, die für sich selber in Anspruch nehmen, eben, dass sie eine Karriere machen können oder dass sie Einfluss haben und Macht. Und sie glauben auch, oder das ist so ein bisschen das gängige Narrativ, dass man das halt dann überkommt, weil man selber so wahnsinnig gut ist. Und das ist ja etwas, wo man schon auch ein bisschen können, feministisch entlarven, dass vieles bei Männern ja mit Netzwerk zu tun hat und auch mit
so Mannenclubs.
Mannenclubs und so weiter. Oder? Und nicht so wahnsinnig mit der eigenen Leistung auch immer zu tun hat, wie vielleicht die liberale Idee uns auch vorgaukelt.
Jetzt, du hast Care-Arbeit angesprochen und dass die eigentlich vor allem also in der heutigen Gesellschaft eigentlich fast nicht validiert wird. Was sind denn so Schritte, die man machen könnte, um die zu validieren? Also ist das nur eine gesellschaftliche Anerkennung oder ist das auch eine finanzielle Anerkennung, die gemacht werden
muss? Ja, also es ist eine finanzielle Anerkennung, es ist ein bisschen die Frage, wo man sie leistet. Oder? Es gibt da verschiedene Ansätze von Feministinnen, die wollen, wie die Care-Arbeit entschädigt wird. Ich glaube, das grösste Problem ist, wenn Frauen Kinder bekommen, reduzieren sie im Schnitt einen Tag pro Woche ihr Erwerbspensum. Und das heisst natürlich, sie haben weniger Einkommen und das heisst, das macht sie ein Stück weit sehr abhängig von ihrer Beziehung. Und das hat natürlich dann Langzeitfolgen. Das heisst, sie haben tiefere Renten, vor allem in der zweiten Säule. Und und sind halt einfach, also Mutterschaft ist nach wie vor ein Armutsrisiko. Und ich meine, die Care-Arbeit muss man leisten, Kinder muss man aufziehen und Kranke und Betagte muss man auch pflegen. Und ich persönlich würde mich jetzt glaube einsetzen für ein System, wo man das auch kollektiviert. Also das heisst, wo man wirklich Kinderbetreuung auch gratis macht, dass man Kinder auch in die Krippe geben kann und dass aber nicht das gesamte Einkommen dann drauf geht. Das Gleiche gilt für ältere Menschen auch, dass Pflegeheime erschwinglich sind. Also, dass man das eben auch ein bisschen rausholt aus der Familie und auch vielleicht,
gesamtgesellschaftlich das ein bisschen angeht.
Genau.
Gut, jetzt möchte ich dich noch ein bisschen auf einer persönlichen Ebene kennenlernen. Jetzt haben wir über Inhalt geredet. Jetzt reden wir über Person und ich habe ein paar Sätze mitgebracht, die du kannst vervollständigen.
Gut.
Zuletzt so richtig hässig gemacht hat mich.
Das ist noch nicht lange her. Das war, als ich bin jetzt frisch Mutter wurde und als ich das erste Mal mit dem Kinderwagen durch die Stadt durchgelaufen bin, respektive gefahren, genau, Zürich. Und ich gemerkt habe, wie schwierig das ist, weil einfach sehr wenig Niederflurtrams rum sind und ich dann gedacht habe, das ist auch ein bisschen ignorant von mir, wie es eigentlich Menschen mit Behinderung muss gehen in dieser Stadt, weil es ist eigentlich fast unmöglich und ich bin wirklich urhässig geworden.
Etwas, was ich gerne perfekt würde können, ist
Skispringen.
Das wichtigste politische Thema von unserer Zeit ist
Gleichstellung.
Wenn ich einen Entscheid könnte, undemokratisch durchboxen, dann wäre das?
Gratis Krippe.
Gut. Du bist im Kanton Aargau aufgewachsen. Bist du schon von Anfang an ein politisch denkender Mensch gewesen, oder hat das irgendwann erst angefangen oder hat es vielleicht auch ein Ereignis gegeben, wo du denkst, so jetzt?
Ich bin immer schon ein politisch denkender Mensch gewesen, aber ich bin nicht es hat kein Juso gegeben, zum Beispiel dort, wo ich aufgewachsen bin. Heute wäre das wahrscheinlich anders. Ich habe aber letztens, ist mir in den Sinn gekommen, dass mein allererster Leserbrief, den ich geschrieben habe, im Dorf war. Weil dort ist es noch um die Diskussion gegangen, also im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, ob mein Kind darf in Krippe gehen oder nicht. Ja. Und mein erster Leserbrief war, dass ich nicht möchte, in einer Welt aufwachsen, wo man das den Leuten vorschreibt, was sie mit ihren Kindern machen. Also in dem Sinne war es politisch, aber auch dort schon irgendwie feministisch.
Und wann bist du dann in die SP getreten? Und warum?
Das ist noch nicht so elend lang her. Es war, glaube ich, 2013. Weil ich einfach irgendwie gemerkt habe, dass Politik der Hebel ist, wo man wirklich Sachen kann verändern kann. Ich habe noch bei der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft gearbeitet und bin so ein bisschen in dem NGO-Kuchen unterwegs gewesen und habe auch viel so Stiftungen kennengelernt. Und ich habe immer gefunden, das ist so Pflasterli-Politik. Also man gibt noch ein bisschen Geld, um irgendwie etwas zu heilen. Und ich habe aber irgendwie das Bedürfnis gehabt, dass man ja müsste schon mal die Voraussetzungen so machen von dieser Gesellschaft, dass man eigentlich gar keine gemeinnützigen Stiftungen mehr braucht. So.
Gut, jetzt kommen wir noch zum schwierigsten Teil des Gesprächs, und zwar zu den Ja-Nein-Fragen. Es ist schwierig, aber bitte nur Ja oder Nein. Gut. Sollte die Schweiz der EU beitreten?
Ja.
Willst du einen Impfzwang?
Ja.
Sollen wir 5G-Technologie ausbauen?
Ja.
Muss die Armee abgeschafft werden?
Ja.
Bist du für die Überwindung vom Kapitalismus?
Ja.
Sollen wir religiöse Dispensen vom Unterricht erlauben?
Nein.
Sollen wir Burkas verbieten?
Nein.
Sollen wir alle Drogen legalisieren?
Nein.
Sehr gut, das wäre es auch schon gewesen. Und wir würden jetzt wieder ein bisschen auf die inhaltliche, oder willst du vielleicht zu der Ja-Nein-Frage noch etwas sagen, was ganz schwierig ist?
Also ja, das mit der religiösen Dispensen. Ich finde, es muss einfach das Gleiche für alle gelten, sagen wir es so. Ich weiss jetzt gerade nicht, was die Norm ist. Oder wenn es für...
Also du darfst, also so wie dich informiert ist, darfst du, wenn du einen höheren religiösen Viertel hast, darfst du frei nehmen, ja.
Ja, und wenn das für alle, ich glaube, es ist auch so jetzt schon im Gesetz, und dann ist es okay, also finde ich. Aber grundsätzlich habe lieber eine Trennung von Religion und Staat. So.
Jetzt schreibst du auf deiner Webseite über die zunehmende BWLisierung von der Schweiz. Jetzt erklär doch kurz, was du damit meinst.
Ah, okay. Ja, das ist eine Realität, die ich einfach als Gewerkschaftssekretärin viel erlebe. Also ich bin ja unter anderem zuständig für die Hauswerte, was eine Gruppe ist, die ich sehr schätze übrigens. Es sind auch Menschen, die einen extrem wichtigen Job machen. Und es ist einfach so ein bisschen eine Tendenz feststellbar, dass man... Also die Hauswerte kommen und sagen, früher konnte ich in einem Schulhaus eine Schraube ersetzen und heute muss ich 5 Formulare ausfüllen, bevor ich die Schraube bestellen kann. Und das sind sehr oft Prozesse, die wahnsinnig kompliziert werden, die dann auch mit Qualitätsmanagement zu tun haben und so weiter und so fort. Und wo ich aber finde, wo man von links auch mal wieder ein bisschen kritisch anschauen müsste. Also wir sagen immer, oder uns wird immer vorgeworfen, wir produzieren Bürokratie. Das hat ein bisschen mit Professionalisierung auch, hängt das zusammen, wo ja sicher ein gute Entwicklung ist, je nachdem. Aber es kann Überhand nehmen. Oder auch in der Pflege gibt es so Beispiele, oder dass Pflegefachleute sich beklagen, dass sie eigentlich ihren Job nicht mehr machen können, weil sie derart viele Formulare ausfüllen müssen, damit nachher die Abrechnung stimmt. Ist eine Entwicklung, die ich nicht für sehr gut halte, vor allem, wenn es die Leute nicht zufrieden macht in der Art, wie sie ihren Job ausüben können, was sehr viel damit zu tun hat, ob sie dann gut arbeiten oder nicht und ob sie gesund bleiben oder nicht.
Und was könnte man da machen? Also du wirst ja jetzt, wenn alles super läuft für dich, Nationalrätin, du kandidierst für den Nationalrat, was kann man als Nationalrätin da dagegen machen? Also Bürokratie wird ja immer wieder so ein bisschen als Monster von der Demokratie angezogen. Oder also wie kann man da irgendwie etwas machen, dass das abnimmt?
Ich glaube, ich habe jetzt das auch noch nicht alles fertig gedacht, aber ich denke, man muss den Leuten, oder man muss wieder ein bisschen davon wegkommen. Es braucht das Vertrauen, wenn es um Budgets geht. Das heisst, und das ist natürlich eine Gratwanderung, oder? Es sind oftmals Staatsgelder und wir wollen, dass die richtig eingesetzt werden. Und gleichzeitig kann es nicht sein, dass Kontrolle, dass das Geld richtig eingesetzt wird, am Schluss irgendwie mehr kostet als Geld, das man verteilt. Jetzt so ein bisschen blöd gesagt. Und ich glaube, es braucht, also, ja, es muss für gewisse Bereiche halt einfach auch eine Autonomie geben. Also ich sehe es jetzt mehr aus der Perspektive.
So mehr Freiheit, weniger Staat.
Eine Art, also mehr Autonomie für die Leute in ihren Jobs, ja. Oder? Also dass sie einfach, dass man den Menschen vertraut, dass sie die Jobs, die sie gelernt haben, schon gut machen. Also das ist einfach meine Erfahrung als Gewerkschaftssekretärin. Ein Hauswart weiss, was er muss machen, man kann ihm vertrauen, dass er das richtig macht und man muss ihn nicht strangulieren mit irgendwie Personalgesprächen, die er alle zwei Monate muss haben und eben unnötige Formulare, die er ausfüllen muss, die ihn eigentlich nur behindert, daran die Arbeit zu machen, für die er angestellt wäre.
Du sagst ja, als Gewerkschaftssekretärin setzt du dich auch als für einen guten Service Public ein. Ja. Was hat das denn mit dem Service Public zu tun? Wir denken dann immer an Tram und an das SRG. Ja. Also was hat das mit der Gewerkschaftssekretärin zu tun?
Ja gut, der VPD ist die Gewerkschaft, wo ich dafür arbeite, wo der Service Public oder ein Großteil vom Service Public organisiert. Du hast jetzt genau das gesagt, was man unter Service Public versteht, nämlich also oder was man gemeinhin versteht. Das sind irgendwie Trams und das Fernsehen, aber auch eine gute Gesundheitsversorgung wäre ein guter Service Public. Also das sind eigentlich Grunddienstleistungen, wo der Staat leistet und wo wir davon profitieren und sie uns auch davon schützen, dass wir sie selber finanzieren müssen. Es ist oder auch der Ort, wo unsere Steuergelder eingesetzt werden. Das ist natürlich in Bereichen wie im Gesundheitsbereich ist das schwieriger teilweise, weil einerseits es eine Wachstumsbranche ist, also es wird immer teurer und wir sind in einer Zeit, wo vor allem die rechte Ratshälfte ja in der will sparen. Aber dass Gesundheitsversorgung teurer wird, hängt ja auch damit zusammen, dass es uns besser geht und dass wir mehr Möglichkeiten haben. Das ist auch eine Frage, von wem wir uns das leisten. Und im Moment läuft es halt einfach ein bisschen so, dass wir nicht genug Geld auch will, in diesen Bereich sprechen und das wird dann sehr oft halt auch auf dem Rücken vom Personal ausgetragen. Also,
wo dann du wieder siehst
als Gewerkschaft? Natürlich, ja, wo dann irgendwie die Leute einfach mit zu wenig Personal die gleiche Arbeit müssen leisten, wo abgebaut wird und letztlich hat das ja, also ich möchte, wenn ich mal im Pflegefall bin, möchte ich lieber von jemandem gepflegt werden, der einen guten Lohn hat und zufrieden ist und genug Zeit hat, wie wo unter Stress ist.
Oder einem Roboter.
Oder einem Roboter, genau.
Gut. Wir sind am Ende vom Gespräch. Vielen Dank, Natascha. Es hat mich gefreut, dass du da bist.
Danke vielmals.
Und, ja, gerne. Und ich wünsche natürlich alles Gute im Wahlkampf.
Merci.
Und dann viel Erfolg am 20. Oktober. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr wollen von der Natascha Wey erfahren oder Sie wollen im Wahlkampf unterstützen, dann können Sie auf ihre Webseite gehen, www.natascha-wey.ch. Das war es vom Polit-Tag. Das war mein letztes Gespräch. Es bleibt mir nur noch mal Danke zu sagen an allen Gästen fürs Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Danke zu sagen fürs Interesse. Und ganz zum Schluss, gehen Sie wählen. Am 20. Oktober sind Wahlen. Wenn Sie können, wählen können, gehen Sie. Es ist wichtig. Und ich glaube, das sind Sie sich auch schuldig.